Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben sicherlich in den vergangenen Jahren immer mal wieder den Begriff Zero Trust gehört. Oft im Zusammenhang mit missglückten Cyberangriffen oder dann, wenn Sie sich über Ihre eigene Unternehmenssicherheit oder den Umstieg in die Cloud Gedanken machen. Wissen Sie genau, was hinter dem Begriff Zero Trust steht? Wenn Sie es nicht wissen, nicht schlimm. Viele wissen es nicht genau und umsetzen tun es die meisten Unternehmen leider nicht in Gänze. Mein heutiger Gesprächspartner ist ein Experte zum Thema Zero Trust. Kevin Schwarz, Head of Field CTO International bei Zscaler. Hallo Kevin, herzlich willkommen bei Heise Meets.
Hallo Gisela.
Kevin, bevor wir in unser Gespräch einsteigen, kannst du dich bitte selbst vorstellen? Ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt ein paar Worte zu dir sage.
Ja, natürlich. Also erstmal freut es mich, hier zu sein und ich freue mich auch hier heute mit dir die Aufnahme zu machen. Mein Name ist Kevin Schwarz, du hast es schon gesagt. Also meine Rolle hier bei Zscaler ist im Endeffekt, dass ich über Asien und Europa eben sozusagen schaue und da das Team der Field CTOs leite. Das Team der Field CTOs bei uns und daher auch meine Rolle ist im Endeffekt ein Team, was aus ehemaligen Kunden besteht, weil wir eben sagen, okay, den Ansatz, den wir auch als Firma vertreiben, ist eben ein Ansatz, der ein wenig transformativ sein kann. Daher sind wir alles ehemalige Kunden. Also ich komme von einem großen Logistikkonzern mit gelben Farben, wo ich damals mal dafür verantwortlich war, die Netzwerksicherheitsprodukte global zu standardisieren.
Also ein absoluter Security-Experte, was ich da raushöre. Aber vielleicht ist nicht allen Zscaler bekannt. Also ich musste auch erstmal schauen, obwohl ich schon seit vielen Jahren in der IT-Branche bin. Ein großer Konzern, wie ich gelernt habe. Kevin, was ist eure Passion und wo siehst du euren USP? Kannst du ein paar Worte zum Unternehmen sagen?
Ja, also es ist erstmal interessant, dass du das sagst. Das höre ich öfter. Wobei die viele Experten am Aktienmarkt, die dann das Unternehmen doch schon kennen und natürlich immer gerne wieder diverse Fragen stellen. Also Zscaler als solches, das Unternehmen wurde gegründet mit dem Ziel, das Internet zu einem sicheren Ort zu machen und Geschäfte zu tätigen. Das war in dem Zeitraum, wo das Unternehmen gegründet worden ist, 2007 so rum, ja, eigentlich noch wirklich ein bold Statement, weil damals das iPhone kam gerade erst raus, ja, Cloud, klar, Cloud ist eigentlich schon älter, aber so der richtige Durchbruch dieser ganzen Themen, die wie wir sie heute haben, war eigentlich noch gar nicht da. Das heißt, im Endeffekt, was macht Zscaler, ist natürlich das Ziel, jegliche digitale Interaktion abzusichern, die zum Beispiel in Richtung Internet geht, sei es jetzt in Richtung SaaS-Dienste, Web-Traffic etc. und oder aber auch in der Welt, in der wir auch heute leben, arbeiten von überall beziehungsweise alles ist miteinander verbunden, abzusichern auf dem Level, wie wir es eben benötigen, auch gegeben der heutigen, wie soll man sagen, Risiken, die da draußen sich befinden.
Also ein Unternehmen, was sich um die IT-Sicherheit von Kunden kümmert. So höre ich das zumindest raus.
Genau, richtig. Also nur, dass wir da mal eine Vorstellung haben. Also es wird als die größte Sicherheitscloud der Welt tituliert. Das heißt, wir haben den Großteil der DAX-Konzerne, die sich eben mit uns zum Beispiel in Richtung Internet absichern. Genau, also ortsansässig im Silicon Valley in San Jose. Das heißt im Endeffekt auch ein amerikanisches Sicherheitscloud-Unternehmen.
Ja. Okay, vielen Dank für die Erläuterung. Kevin, jetzt hatte ich in der Einführung zu unserem Gespräch gesagt, dass der Begriff Zero Trust oft verwendet wird, aber nur wenige es genau darstellen können. Nun bist du der Experte. Was ist Zero Trust?
Also bei Zero Trust, gerade jetzt hier im deutschen Raum, ist es immer gerne ein Begriff, den man nicht sonderlich oft und gerne verwendet und hört, weil es eben so ein bisschen beinhaltet, dass man sagt, ich vertraue nicht. Ja, es geht bei Zero Trust aber eigentlich darum, dass wir von dem Konzept ausgehen, dass wir sagen, wir können eigentlich in einer digitalen Welt nichts und niemandem erst einmal vertrauen, bevor wir es mit Anwendungen und Daten verbinden. Das bedeutet, ich beginne eigentlich mit nichts und ich muss im Endeffekt mit diversen Sicherheitsleveln etc. eigentlich erst das Vertrauen erlangen, um auf Daten und Anwendungen zugreifen zu können. Das heißt, das Grundprinzip heißt Never Trust, Always Verify. Bedeutet, wenn wir jetzt mal einen Kontext nehmen, wenn ich jetzt versuche, mit einem Gerät auf Daten und Anwendungen zuzugreifen, dann benötigt zum Beispiel mein Unternehmen Sicherheitskriterien, um erkennen zu können, hey, ist das eigentlich Kevin Schwarz? Ist Kevin Schwarz, wie soll man sagen, vertrauenswürdig genug? Nicht, ob ich ein cooler Typ bin oder sonstiges, aber zum Beispiel zu erkennen, hey, ist seine Maschine eigentlich gepatcht? Hat das ein Sicherheitslevel? Hat das vielleicht sogar diverse Software installiert, woran wir erkennen können und oder von Informationen bekommen können? Sei es zum Beispiel eine Endpoint-Lösung etc., worin wir Informationen gewinnen, wo wir sagen können, okay, das scheint nach einer vertrauenswürdigen Verbindung auszusehen, das scheint die Identität der Person zu sein, die er vorgibt zu sein, und im Endeffekt, wir können auch darstellen, dass er auch Zugriff auf diese Informationen haben darf. Ja, bedeutet im Endeffekt, ich komme von nichts und ich muss im Endeffekt das Level an, wie soll man sagen, Vertrauen erarbeiten bzw. erlangen, um Zugriff zu diesen Daten zu bekommen.
Nun haben wir ja noch einen anderen Begriff, der im Moment durch die digitale Welt geht, nämlich das Thema Transformation. Wir transformieren Lösungen, wir transformieren Applikationen. Wie hängt Transformation und Zero Trust zusammen?
Also erst einmal, wenn wir uns die Grundpfeiler von Zero Trust angucken, bedeutet es im Endeffekt, ich hatte es ja so ein bisschen gesagt, ein Nutzer mit einem Gerät versucht auf Daten oder Anwendungen zuzugreifen. Oder es ist nur ein Gerät, was versucht auf Daten und Anwendungen zuzugreifen. Da haben wir jetzt nicht darüber geredet, was für eine Form von Nutzer. Wir haben nicht darüber gesprochen, was für eine Form von Gerät. Wir haben nicht über Verbindungen gesprochen oder Netzwerken, wo ich drin sein muss. Wir haben auch nicht gesagt, wo sich die Anwendungen und Daten befinden müssen. Bedeutet eigentlich, wir haben hier einen relativ guten Spielraum. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, naja, die Grundprinzipien der Sicherheit, die wir durchsetzen wollen, ist ja für alles gleich. Bedeutet, wenn wir jetzt ein bisschen mal den Kontext erarbeiten, dass wir sagen würden, Nutzer, Kevin Schwarz, interner IT-Dienstnutzer. Okay, prima. Worauf greift er zu? Von wo aus greift er zu? Und daran können wir im Endeffekt ermitteln, welche Sicherheitskriterien brauche ich eigentlich? Wenn wir das jetzt mal schauen, ob ich jetzt hier von zu Hause arbeite, wo ich jetzt den Podcast mit dir aufnehme, oder ob ich jetzt aus dem Büro von unserer Firma arbeite, oder sagen wir mal, wenn ich einen Kunden besuche oder bei einer Veranstaltung bin, von dort aus versuche, auf die Daten zuzugreifen. Die Sicherheit sollte mir ja immer mit demselben Level folgen. Ich bin ja nicht mehr vertrauenswürdig, weil ich zu Hause sitze oder weil ich gerade auf Reisen bin oder in einem Büro, sondern im Endeffekt, ich muss ja dieselben Sicherheitsmerkmale aufweisen, um im Endeffekt Zugriff zu den Daten zu bekommen, die potenziell, keine Ahnung, in Salesforce sind, in Microsoft 365 und oder sonst wo. Ja, heißt, wir könnten uns eigentlich auch die Frage stellen, wie ermöglichen wir das heute denn? Warum haben wir Kevin Schwarz eigentlich immer vorgeschrieben, dass er mit einem Firmenlaptop, ich bin noch klassischer Windows-Nutzer und kein Mac-Jünger, ja, aber warum kann ich nicht auch ermöglichen, dass ich zum Beispiel mit jeder Form von Gerät auf diese Anwendungen und Daten zugreifen kann? Wenn ich sicherstellen kann, natürlich, dass es immer noch Kevin Schwarz ist, dass ich immer noch nachweisen kann, dass ich die Sicherheitsmerkmale habe, die es benötigt. Und daran können wir so ein bisschen uns generell auch die Frage stellen, warum haben wir eigentlich die Dinge so gemacht, wie wir sie gemacht haben? Und warum ermöglichen wir eigentlich nicht da mal ein bisschen mehr Spielraum? Heißt gleichbleibende Sicherheit, aber potenziell weniger Komplexität und vielleicht auch mehr, und das ist jetzt, das klingt ein bisschen komisch aus dem Mund von einem Sicherheitstypi, User Experience. Warum kann ich nicht ermöglichen, dass mein Management mit iPads auf ihre E-Mails und Daten zugreift? Weil, wie gesagt, spielt das denn überhaupt eine Rolle? Und daran können wir ein bisschen so erarbeiten, okay, wie können wir denn da nicht nur transitionieren von einer Lösung auf die nächste gehen, sondern vielleicht auch einfach mal die Ansätze ändern, wie wir eigentlich Sicherheit in das Unternehmen bringen und wie wir eigentlich das generelle Arbeiten ermöglichen.
Ich würde an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer bohren. Wir alle kennen ja noch diese Sicherheitswelten von Firewalls und VPNs. Sicherlich gibt es die auch in ganz, ganz vielen Unternehmen noch. Es wurde oft außerhalb der Cloud-Organisation verwendet. Nun verändert sich, du hast das eben selber gesagt, die IT-Welt ständig. Wir haben immer mehr Daten und Applikationen in der Cloud verlagert. Aber ganz viele Unternehmen arbeiten auch hybrid. Also die haben noch ihre eigenen Rechenzentren, haben aber einen Teil ihrer Anwendung in der Cloud. Wie passt hier genau Zero Trust rein?
Generell müssen wir auch sagen, der Begriff Zero Trust ist schon ein bisschen älter, hat aber so eine kleine Renaissance in den letzten Jahren erlebt, gerade mit der Welt des hybriden Arbeitens. Generell, wie gesagt, wenn wir uns die Grundpfeiler anschauen, dann passt Zero Trust eigentlich überall hinein. Das einzige Thema, was wir oft sehen mit Unternehmen, dass sie Zero Trust mit dem Thema Cloud verbinden. Dass sie sagen, wenn sie in die Cloud wandern, dann werden sie im Endeffekt Zero Trust ausrollen, weil das sozusagen dann eine potenzielle grüne Wiese ist, wo sie verhindern können, dass sie die Komplexität aus ihren existierenden Umgebungen mit sozusagen in die neue Welt nehmen. Im Generellen, wie passt es rein? Naja, jedes Unternehmen muss sich so ein bisschen die Frage stellen, wo es eigentlich auch hin möchte. Ich glaube, jede Unternehmung hat eine gewisse IT-Vision oder IT-Strategie oder eine Digitalisierungsstrategie, woran wir einfach auch erkennen können, okay, hey, wo geht denn eigentlich die Reise hin? Und wo wir uns auch die Frage stellen müssen, wo wollen wir es eigentlich hingehen? Die Welt, die du beschrieben hast, wo wir herkommen, ist ja eigentlich eine Sicherheitswelt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben größere Risiken, wir haben größere Datenmengen. Okay, dann brauchen wir entweder, du hattest von VPNs und Firewalls etc. gesprochen, dann brauchen wir davon mehr, größer, stärker, keine Ahnung. Ich glaube aber, und das ist leider etwas, was wir sehen, die Risiken da draußen und leider eben auch, und du hattest es eingänglich gesagt, die Attacken nehmen zu. Bedeutet eigentlich, wie wir Dinge gemacht haben, haben vielleicht nicht überall immer zu den Lösungen oder zu den, wie soll man sagen, Problemlösern sind sie geworden, zu denen wir dachten, dass sie es werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir die letzten 20, 30 Jahre nicht das Richtige getan haben. Das möchte ich allerdings echt nicht sagen. Nur wir sehen halt, dass die Angriffsvektoren, die Probleme, die wir potenziell mit dieser großen IT geschaffen haben, leider oft Einfallstor sind. Also wenn wir zum Beispiel mal schauen, ich hatte mal ein Sicherheitsprojekt, wo wir uns auch die Frage gestellt haben, wie können wir uns gegen Ransomware oder andere Gefahren aufstellen? Was können wir tun, wenn ein Angreifer es schafft, in unser Netzwerk zu kommen? Wo wir natürlich immer gesagt haben, unser Netzwerk ist erstmal total sicher. Es wird nur dann unsicher, wenn jemand in unser Netzwerk kommt, weil es dafür gebaut worden ist, um den Informationsfluss global zwischen allen eben zu ermöglichen. Und was für mich damals wirklich interessant war, wir wussten potenziell wer, wir wussten potenziell das was, also welche Anwendungen etc. Wir wussten aber nicht, wer oder was greift auf Anwendungen zu, wer oder was befindet sich gerade in unserem Netzwerk. Das war alles relativ statisch. Und das ist eine Herausforderung, die man, glaube ich, schon die letzten 15 Jahre hätte lösen können, aber nur unter einem enormen Ressourceneinsatz. Das heißt, was wir jetzt eigentlich sehen, es findet eigentlich eine Veränderung statt, dass wir uns eigentlich ja genau auf das fokussieren wollen, was wichtig ist. Wer oder was greift auf meine Daten zu? Welche Daten sind überhaupt kritisch? Um dann vielleicht die Frage zu stellen, hey, auf meine kritischen Daten dürfen nur folgende Leute zugreifen und diese Leute müssen mir bitte folgende Merkmale mitbringen. Ansonsten kriegen sie keinen Zugriff. Und das ist im Endeffekt und daher auch wieder der Bogen zu Zero Trust, ein einfacher Ansatz jetzt erstmal in der Theorie und potenziell auch in der Praxis, wie wir es gleichbleibend versucht haben umzusetzen mit dieser, sage ich jetzt mal, alten Welt, wenn ich das sagen darf.
Vielen Dank für diese umfangreiche Erläuterung. Wenn ich deine Erklärungen richtig verstehe, ist Zero Trust dann ja kein Produkt, sondern Zero Trust ist eine Sicherheitsstrategie oder ein Framework. Verstehe ich das richtig?
Absolut. Also absolut. Es ist ein Architekturansatz. Ich weiß, dass da draußen jeder natürlich sagt, er macht Zero Trust. Das sagen wir übrigens auch. Aber es ist im Endeffekt ein Sicherheitsarchitekturansatz. Es gibt gute Formate, auf denen man sich erkundigen kann. Ja, das kommt aus den USA. Ich würde aber behaupten, die sind in diesen Themen einfach schon in vielen Bereichen weiter. Heißt, es gibt gute Standards von NIST, ja, den Zero Trust Architecture Ansatz, beziehungsweise CISA, also im Endeffekt die Organisation, die sich damit beschäftigt, wie kann man Zero Trust auch umsetzen. Weil der amerikanische Präsident hat eine Executive Order unterschrieben, dass im Endeffekt, ich glaube sogar bis Ende 2024, alle amerikanischen öffentlichen Einrichtungen und Behörden Sicherheitsansätze nach Zero Trust implementiert haben müssen. Bedeutet, da ist natürlich ein ganz anderer Drive dahinter. Aber auch in meinen Augen die beste Art und Weise, wenn man die Theorie sich durchgelesen hat, angeeignet hat, auch zu erkennen, was man denn dann auch im Unternehmen dafür benötigen würde. Vielleicht hat man auch vieles schon da, um im Endeffekt in diese Richtung zu gehen. Ja, heißt, viele der Initiativen, klar, wir reden oft von Produkten, die man dafür braucht, die vielleicht auch diverse Informationen liefern können, um dann diversen Entscheidungen und oder auch Kriterien erarbeiten zu können. Oft sind es aber auch Initiativen, wo Unternehmen vielleicht auch schon die richtigen Produkte eigentlich haben, sie aber noch nicht in dem Sinne richtig einsetzen, um es eben effektiv in diese Richtung gestalten zu können.
Kannst du vielleicht noch kurz erläutern, nach welchen Prinzipien Zero Trust arbeitet?
Zero Trust, wie gesagt, funktioniert nach Never Trust, Always Verify. Wir greifen jetzt auf Daten zu. Wenn ich jetzt eine Verbindung in mein Netzwerk habe und bei mir ändert sich was, ich habe zum Beispiel das Unternehmen verlassen, wäre jetzt ein bisschen krass, oder keine Ahnung, ich habe auf etwas geklickt, was im Endeffekt mein Gerätestatus im Endeffekt ja in den Boden sinken lässt, weil ich etwas geklickt habe, was riskant ist. Das heißt, ich bin potenziell jetzt ein Risikonutzer oder mein Gerät ist einem gewissen Risiko ausgesetzt worden. Bei Zero Trust würde es darum gehen, dass ich diese Verbindung eben immer wieder verifiziere. Bist du noch derjenige, der du sagst, der du bist? Ist dein Gerät eben noch sozusagen bereinigt von irgendwelchen Risiken etc.? Wenn ich einen statischen Tunnel habe, kann ich das nicht verifizieren. Das heißt, ich muss immer wieder Mechanismen haben und auch selbst entscheiden, wie oft verifiziere ich den Zugriff zu meinen Daten und meinen Anwendungen. Das wird im Endeffekt genau in der Theorie, die ich auch beschrieben habe, ist nicht viel zu lesen, perfekt beschrieben. Daran kann man nämlich auch so ein bisschen, glaube ich, erkennen, was da draußen alles vorherrscht und erzählt wird, weil man dann eben auch erkennen kann, okay, diese Prinzipien, die dort beschrieben werden, sind im Endeffekt andere, wie einem vorgegeben werden. Die Statuten werden gut von CISA beschrieben. Das heißt, wir haben natürlich sehr viel damit zu tun. Identity ist ein wichtiges Thema. Ja, wer oder was bist du? Auch Geräte haben Identitäten. Das ist natürlich ein Schlüsselfaktor, um erkennen zu können, okay, bist du das oder derjenige, der du sagst, der du bist? Dann haben wir natürlich Formen von Anwendungen, wie klassifizieren wir das etc. pp. Das heißt, dort gibt es im Endeffekt Statituden, wo man dann eben auch sieht, was bedeuten die einzelnen Bereiche eben im Zusammenhang mit Zero Trust.
Jetzt haben wir ja viel über Angriffsmöglichkeiten, über Angriffsflächen und über Gefahren gesprochen. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, du hast vorhin gesagt, in den USA ist die Regierung sehr stark dahinter, dass diese Zero-Trust-Ansätze verwendet werden. Wie verbreitet sind diese Zero-Trust-Sicherheitsstrategien bereits heute in Deutschland?
Also wenn wir schauen, wir machen dort eigene Umfragen, heißt es, dass sich ein Großteil der Unternehmen, gerade wenn sie sich auch schon mit Themen rund um Cloud beschäftigen, auch mit Zero-Trust beschäftigen. Das heißt, rund 90% der Unternehmen geben an, dass sie schon über Zero Trust nachgedacht haben, beziehungsweise dabei sind, Zero Trust zu implementieren. Das zum Thema Deutschland. Wie gesagt, unter der Prämisse, wenn wir sagen, sie beschäftigen sich da mit dem Thema Cloud.
Jetzt lass uns nochmal auf Zscaler kommen und Zscaler in Deutschland. Wie positioniert ihr euch zu dem Thema? Ist das euer Hauptthema oder ein Thema, was natürlich innerhalb von Sicherheitsstrategien mitlaufen muss?
Also für uns ist das Thema Zero Trust beziehungsweise Sicherheit natürlich, wie soll man sagen, in der DNA. Das heißt, wir haben schon früh erkannt, auch für den sozusagen unseren North Star, wenn wir jede digitale Interaktion absichern wollen oder die Möglichkeit bieten wollen, dass ein Unternehmen das tun kann, dann brauchen wir eigentlich genau diese Flexibilität. Das heißt, wir sagen ja, Nutzer könnten verschiedene Persona sein, Geräte, ich könnte mit einem Mac auf etwas zugreifen, mit einem Android, wenn wir über Handheld-Scanner in der Logistik zum Beispiel denken, könnte mit meiner Windows-Maschine sein, ich könnte in einem Starbucks sitzen, ich könnte über andere Verbindungen versuchen, auf Daten und Anwendungen zuzugreifen, die sich überall befinden können. Das heißt, das ist ja auch Kriterien, die wir schon von Haus aus mit drin haben, wo wir sagen, naja, genau das können wir ja nicht vorgeben. Dieser bunte Blumenstrauß ist ja genau das, was wir da draußen in jedem Unternehmen vorfinden. Was wir im Endeffekt aber eben sagen wollen, ist, jede digitale Interaktion muss im Endeffekt verifiziert werden. Und eben diese Möglichkeiten bieten zu können, das ist eben unser Ansatz der Plattform, dass die Unternehmen sagen können, hey, ich habe hier Informationen aus anderen Quellen, wie kann ich die mit einbetten, dass wir im Endeffekt zu der Entscheidung kommen können, darf Kevin Schwarz zum Beispiel jetzt auf unseren Teams-Ordner zugreifen, darf Kevin Schwarz zum Beispiel auf folgende privaten Anwendungen zugreifen und oder etc. pp. Ja. Für uns ist es kein Thema, was nur Nutzer betrifft. Für uns geht das ganze Thema Zero Trust ein bisschen weiter. Und das, finde ich, ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Der Nutzer ist, wenn wir über Zero Trust Adaption reden, oft das Erste, wo angefangen wird. Aber hey, wir haben noch so viele andere Geräte an Standorten oder Workloads, die miteinander kommunizieren, die Daten austauschen. Wie können wir im Endeffekt das auch verifizieren? Und diese Grundstatuten, dass ich eigentlich ja nichts vertrauen kann, bis ich es verifiziert habe, um dann Datenzugriff zu geben. Das ist ja etwas, das für alles gilt, was wir in dieser digitalen Welt eben miteinander vernetzen.
Kevin, jetzt hast du uns ja sehr genau erläutert, an was man alles denken muss innerhalb einer Transformation, innerhalb von Cloud-Ansätzen und mit meiner IT-Infrastruktur. Das ist, glaube ich, für große Unternehmen nicht ganz so schwierig. Da gibt es sehr viele Mitarbeiter in den IT-Abteilungen. Aber wie gehen mittelständische Unternehmen damit um? Mittelständische kleine Unternehmen? Denn wir wissen ja, dass auch gerade mittlerweile kleine Unternehmen und mittelständische Unternehmen ganz stark von Cyberangriffen betroffen sind. Was empfiehlst du denen?
Ja, erst einmal ist es natürlich, man muss deutlich sagen, dass sobald wir uns als Unternehmen in dem Internet bewegen, beziehungsweise mit dem Internet verbunden sind, digitale Ambitionen haben, die auch in Richtung Cloud gehen, etc., wir im Endeffekt denselben Risiken ausgesetzt sind wie jedes Großunternehmen etc. Bedeutet, wenn wir in der Zeitung lesen von Angriffen, sagen wir Ransomware und keine Ahnung, Automobildienstleister wurden dadurch kompromittiert, das kann jeden betreffen. Das heißt, dieses Risiko ist dann für jedes Unternehmen im Endeffekt da und ich glaube auch gerade omnipräsent für, wie du sagst, jedes Kleinunternehmen oder auch Mittelständler. Die Thematik für mich ist, und das hört man leider auch immer wieder raus, wenn man sich mit Unternehmen unterhält, die eben zum Beispiel angegriffen worden sind. Die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern die Frage ist, wann es passiert und wann es wieder passiert. Bedeutet, jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, was ist eigentlich für uns kritisch? Und da meine ich jetzt nicht, dass man einen großen Stack an Technologie implementieren muss und oder alles megamäßig irgendwie von einer externen Partei implementieren lassen muss. Nein, ich denke, das Unternehmen muss sich bewusst werden, was ist kritisch im Sinne des Unternehmens? Welche Daten gilt es zu schützen? Denn wir hatten leider oft, wenn man sich damit beschäftigt, den Vorfall bei kleineren Unternehmen, alles verschlüsselt. Was machen sie? Bezahlen sie im Endeffekt den Angreifern die Summe? Denn wenn sie das nicht tun, kommen sie nicht mehr auf ihre Daten und dann wird es existenzbedrohend. Das bedeutet, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Erste, was sich jedes Unternehmen mit ja, IT-Know-how oder nicht eben fragen muss. Wo liegen meine Daten? Wie sind die geschützt? Was passiert im Falle, wenn wir im Endeffekt kompromittiert sind? Haben wir Möglichkeiten des Backups? Das heißt, das sind wirklich Themen, die uns leider alle beschäftigen müssen, wenn wir irgendwie digitale Ambitionen haben. Ja, bedeutet jetzt auch nicht, dass man natürlich sich schützen muss wie ein Großkonzern etc., aber dass man daran eben erkennt, okay, haben wir diese Sichtbarkeit, haben wir diverse Schutzmechanismen etc. Ich glaube, da ist das BSI zum Beispiel gerade auch für KMUs sehr gut aufgestellt, auch mit Tipps und Tricks, wie man sich da eben aufstellen kann. Sich damit zu beschäftigen, muss aber leider bitte jeder, das kann man nicht wegnehmen. Ich denke, das andere Thema ist, ja, gerade Unternehmen, und ich gehe jetzt mal auf so ein Beispiel Mittelständler. Ich denke, da haben wir viele Unternehmen, die sagen, naja, okay, das ist ein ganz schöner Aufwand für uns. Es gibt aber auch Unternehmen, und das finde ich immer wieder spannend zu sehen, die genau das als Herausforderung annehmen. Die sagen, hey, da gibt es eine Menge Trends, da müssen wir mitgehen als Unternehmen, denn heute sind wir vielleicht noch Marktführer, unser Markt ändert sich aber stetig. Die dort im Endeffekt ganz interessante Arbeitsplätze mitschaffen, weil sie sagen, hey, wir fokussieren uns auf das Richtige, wir wollen uns auf die neue Welt einstellen, wir gehen komplett in die Cloud, wir machen ganz viele coole Themen, was natürlich auch Talent mit reinzieht. Das heißt, ich sehe das hier zum Beispiel auch echt mal als Chance, dass man sagen kann, hey, wenn wir das jetzt richtig angehen, dann können wir vielleicht auch wieder das Talent reinkriegen und vielleicht auch einen Vorteil für unser Geschäft rausziehen. Das Dritte ist, ich würde verhindern, auf Komplexität zu setzen. Das heißt, man kann natürlich sich fragen, okay, gebe ich es zum Beispiel als Unternehmen, wenn ich keine IT-Kapazität habe, an eine externe Partei hinaus, an einen Partner etc. und sage, hey, mach das für uns. Da möchte ich aber eine Sache ganz klar sagen. Das hatte ich jetzt letztens von einem Großkonzern gehört, von einem Vorstandsmitglied eines großen Energiekonzerns gerade diese Woche. die gesagt hat, sie wollen immer den Überblick haben über Technologien, die eingesetzt werden. Sie ownen die Technologien, die eingesetzt werden. Die Implementierung machen andere. Bedeutet, wenn wir jetzt schon, sagen wir mal, an eine Größe gehen von Unternehmen, wo wir sagen, okay, die ist schon stattlich, ist es aber kein Konzern, dass man trotzdem entscheidet, hey, was haben wir eigentlich für Technologien im Einsatz? Wo geht das eigentlich hin? Ist das eigentlich effizient und sinnig, was wir da haben? Und dann im Endeffekt zu sagen, okay, die Implementierung macht für uns jemand anders, weil das ist einfach etwas, das können wir uns nicht leisten, weil wir, keine Ahnung, hier im mittelhessischen Hessen, wo ich sitze, eben bin und das nicht eben jeder so schön findet wie der Kevin.
Gut, guter Hinweis, also es eventuell dann weiter abzugeben an Experten, die das schneller und dann auch komplett und gut hinbekommen. Zum Ende unseres Gespräches, Kevin, habe ich aber noch zwei Fragen, die ich gern von dir beantwortet haben möchte. Wir haben eben schon viel über Komplexität der heutigen IT gesprochen. Wir haben über Transformation, Transitionieren, Zero Trust und Cloud-Strategien gesprochen. Also viele Dinge, die sich ändern. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, wird es ja noch komplexer. Also wir sind ja gerade am Anfang eines Weges. Wir reden heute viel über AI, KI, Virtual Reality. Die Gespräche über das Metaversum gehen mal hoch, mal runter. Also jedes Unternehmen muss sich ja auch in der Zukunft noch auf weitere neue Endgeräte, auf neue Technologien und so weiter einstellen. Wie hängt das jetzt wieder mit einer Sicherheitsstrategie und auch im Ganzen vielleicht auch mit Zero Trust zusammen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also das erste Thema ist die Komplexität, die Herausforderungen, die ich oft sehe und auch oft selbst gesehen habe, vielleicht auch durch eigene Ignoranz und Arroganz, muss man sagen. Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Denn wenn ich das nicht weiß, dann wird es natürlich mit jedem neuen Thema, was da kommt, immer komplexer, weil ich eben reaktiv auf etwas antworten muss. Und dann baue ich irgendwas, was irgendwie funktioniert. Wenn ich mir ganz genau vorstellen kann, wo bin ich heute, wo möchte ich hin und was bedarf es, um potenziell diverse Themen zu erreichen, wie zum Beispiel Komplexitätsreduzierung etc., pp., Verschlankung, Move to the Cloud, dann wird es für mich vielleicht einfacher, auch so ein bisschen Initiativen eben in diese Richtung zu steuern. Ich glaube, wenn wir uns jetzt schauen mit den ganzen Zukunftsthemen, die da gibt, und ich glaube, wenn wir uns unseren Zukunftsradar angucken, dann sehen wir da noch 20 andere Themen. Die Frage stellt sich, wie relevant sind diverse Technologien für unser Unternehmen? Was sind die Anwendungsfälle? So. Und wenn es Anwendungsfälle gibt für diese Technologien, ja, dann sollte man sich auch die Frage stellen, okay, wenn jetzt auf einmal jeder in meiner Produktion mit einer Virtual Reality Brille zum Beispiel rumläuft, was sind dann die Anwendungsfälle auch in Bezug auf Sicherheit? Wie schütze ich das? Muss ich das überhaupt schützen? Keine Ahnung. Ja, daraus kann man so ein bisschen ableiten, wo es hingeht. Ich glaube, aktuell so das, was überall durchs Dorf getrieben wird, ist das Thema AI, gerade in Bezug auf ChatGPT. Ja, also ich glaube, wenn man so ein Buzzword-Bingo spielen würde, dann gewinnt man mit ChatGPT auf jeden Fall Preise. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, worum geht's bei AI? Bei AI geht's darum, dass wir im Endeffekt Informationen oder jetzt gerade bei ChatGPT Informationen rausziehen wollen und das System im Endeffekt auf Informationen zugreift, die es zur Verfügung stellen. Tja, wenn wir Informationen haben, die wir diesem System nicht zur Verfügung stellen wollen, dann sollten wir uns die Frage stellen, aus Sicherheitsgründen, hat es überhaupt Zugriff zu diesen Daten? Wie sind diese Daten geschützt? Wer oder was hat Zugriff darauf? Das andere ist auch, wenn wir jetzt aus der alten Welt kommen, wie du sie beschrieben hattest, sagen, okay, wir nutzen in Zukunft AI. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden im Endeffekt viel mehr Datennutzung sehen, wenn wir jetzt AI eingebettet haben oder OpenAI Tools eingebettet haben in Microsoft-Produkte, die zum Beispiel genutzt werden oder auch in der Google Suite etc., dann werden wir viel mehr Daten nutzen, die nicht bei uns potenziell lokal gehostet sind. Das heißt, wir werden eigentlich eine Explosion von Datenströmen wieder einmal sehen, wie es zum Beispiel mit der Einführung von Teams war oder sonstigen. Ja, heißt, auch hier müssen wir uns eben fragen, wie relevant sind diese Technologien für uns und dann eben sagen, wie schützen wir sie? Aber es kann eben mit dem Beispiel von AI auch zum Beispiel Implikationen auf mein Netzwerk haben, potenziell auf meine Nutzergruppen. Es kann Einfluss auf meine Anwendungen haben und Daten. Und ich glaube, das ist eben was, da sollte man sich mit beschäftigen. Was ist dieses Zielbild? Ich kenne ein paar ganz coole Unternehmen, die haben sich eben ein Zielbild gebaut. Das passt auf eine Slide, ist super Management verdaulich, die aber ganz klar gesagt haben, das ist unsere Anwendungswelt der Zukunft. Das ist im Endeffekt unsere Personengruppen, das sind unsere Standorte der Zukunft. Wir wollen das bestmöglich über, sagen wir mal, Internet 5G verbinden. Was sind die Sicherheitskriterien? Und Sicherheit ist im Endeffekt sozusagen das Mittellayer, was alles miteinander verbindet. Und daran kann man dann im Endeffekt intensivere Gedanken eben führen in die einzelnen Themenbereiche, wie alles sich eben dann zusammen in diese Vision und oder Strategie übersetzt.
Danke für diese ausführliche Erläuterung. Im Vorgespräch, was wir hatten, hast du mir gesagt, dass ihr auch Erfahrungsaustausch unterstützt. Ja, das ist ja gerade in dem Zusammenhang, was du eben gesagt hast, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Format. Ja, welche Formate habt ihr da? Kannst du da noch ein paar Worte zu sagen?
Ja, gerne. Also zum einen haben wir jetzt unser Kundenevent in Berlin, Designit Live, was natürlich eine super Möglichkeit ist, sich mit anderen Unternehmen auszutauschen, beziehungsweise auch über Innovationen von unserem Unternehmen eben mehr zu erfahren. Das andere ist, mit so Teams wie zum Beispiel dem meinigen, versuchen wir eben auch zu erreichen, dass wir sagen, naja, wir versuchen ja hier ein Umdenken anzuregen. Ja. Und was wir im Endeffekt fördern, sind zum Beispiel User Groups, wo wir Unternehmen zusammenbringen, die zum Beispiel schon Kunden sind. Wie lösen die zum Beispiel diverse Szenarien? Und oder aber auch etwas, was wir CXO Circles nennen. Also ich war zum Beispiel bei einem letzte Woche in Madrid, wo wir uns über Zukunftsthemen unterhalten, wo wir zum Beispiel sagen, was ist die Auswirkung von AI, je mehr wir es nutzen, zum Beispiel auf die Sicherheit. Das hat jetzt mit Produkten erstmal nichts zu tun, aber halt mit Problemstellungen, wo wir sagen, die hat eigentlich jeder. Und wie kann man das im Endeffekt bestmöglich diskutieren und vielleicht auch lösen? Und da versuchen wir einfach Unternehmen, die interessiert sind, zusammenzubringen, um den Austausch zu fördern.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, wer da Interesse hat von den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht den Podcast hören, die können sich entweder direkt an dich oder auch an C-Scaler wenden, um dort mehr Informationen zu bekommen oder auch vielleicht teilzunehmen. Kevin, vielen Dank für das Gespräch und die detaillierten Erläuterungen, was genau Zero Trust ist und warum es für jedes Unternehmen wichtig ist, Zero Trust-Regeln und Grundsätze zu befolgen und umzusetzen. Und auch nochmal danke, dass du uns C-Scaler ein bisschen näher gebracht hast mit dem, was ihr in diesem Zusammenhang macht. Ich denke, Cyberangriffe machen immer etwas mit Unternehmen. Heise hat selber vor ein paar Jahren einen gehabt und ich weiß, das hat immer einen Nachklang. Und leider kann heute kein Unternehmen sagen, wann der nächste Cyberangriff kommt oder ob er schon irgendwo im Netz lauert, weil viele Angriffe kommen erst später, weil irgendwelche Daten drin sind, die ja später dann ausbrechen oder etwas zerstören. Und daher meiner Stelle hier nochmal der Appell an alle Unternehmen in dem Umfeld, was zu tun. Und ich hoffe, dass das Thema IT-Sicherheit bei allen ganz, ganz oben steht, weil ohne IT-Sicherheit läuft keine IT. Vielen Dank, Kevin, an dich für das Gespräch und ja, euch weiterhin viel Erfolg.
Danke dir, Gisela.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.